Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 68 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Koch und Autor Björn Muschinski über Großküchen, Motivation und über Lebenserfüllung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte letzte Woche durch meine Arbeit in Antwerpen verbringen. Schönes Städtchen insgesamt, sehr schöne Häuser und Architektur und alles Mögliche. Wobei ich es schon ziemlich befremdlich finde, dass die Innenstadt gefühlt zu 90% aus teuren Juwelengeschäften, teuren Kleidungsgeschäften und teuren Innenausstattern zu bestehen scheint. Und dazwischen teure Restaurants für die Touristen. Je mehr ich mich mit dem Thema Klimawandel und Umweltschutz beschäftige, desto verrückter finde ich es, wenn ich massenweise Menschen sehe, die dieses Thema scheinbar null auf dem Schirm haben und deren Alltagsinhalt hauptsächlich Konsum ist. Finde ich echt ein bisschen merkwürdig. Wie seht ihr das eigentlich? Gibt es irgendwas, was euch besonders antreibt oder habt ihr einen Drive, der euch jeden Tag motiviert? Und wenn ja, was ist das? Fändet ihr es besonders wichtig, einfach nur zu konsumieren und Spaß zu haben und jeden Tag vor Netflix zu hängen? Oder möchtet ihr irgendwas Bestimmtes erreichen im Leben? Und wenn ja, was? Schreibt mir diese Gedanken sehr, sehr gerne per E-Mail oder per Instagram an lars@veggieworld.de oder bei Instagram @larsthevegan. Ich würde mich sehr freuen, in der nächsten Folge mal eure Motivationen zu teilen. Wir sind ja schließlich eine Community, nicht wahr? Ja. Glücklicherweise hatte ich auch einen kleinen Motivationskick nach meinen düsteren kleinen Konsumbeobachtungen in Antwerpen. Und wirklich, Antwerpen ist echt hübsch für sich, ja? Also es könnte auch jede andere Stadt sein, durch die ich durchgelaufen wäre und 1000 Geschäfte gesehen hätte. Nur Antwerpen war wirklich unfassbar dekadent in seinen Geschäften. Aber ich hatte einen Motivationskick, als ich nämlich nach Hause kam, lag da eine frische Ausgabe der Kochen ohne Knochen auf dem Tisch. Kennt ihr vielleicht ein wundervolles Magazin aus der veganen Szene? Ihr erinnert euch vor allem vielleicht auch dran. Vor circa einem Monat hatte ich den Chefredakteur des Magazins, Joachim Hiller, im Interview. Und nun steht in der neuen Kochen ohne Knochen ein Interview mit mir. Das ist für mich Landei ja ziemlich ungewohnt und fühlt sich auch ganz cool an, muss ich sagen. Anyway, wenn es euch interessiert, das Magazin gibt es eigentlich überall, wo es Zeitschriften gibt, zumindest gute. Greift also gerne zu und lest nach. Natürlich gibt es noch eine Menge anderes Lesenswertes, definitiv mehr als nur mich da in dieser Ausgabe. Aber wenn ihr möchtet, schaut gerne nach. Seite 44 übrigens. Ich bin ein bisschen stolz, aber ja, es geht vor allem um den Inhalt und nicht um mich. Trotzdem natürlich spannend und ein Motivationskick, mehr Menschen zu erreichen mit der Message, die ich zu verbreiten pflege. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses, ich bin in einer Zeitung, so was das so bewirkt. Aber naja, ich halte jetzt meinen Mund darüber. Über Wirkung und etwas bewirken und über Motivation spreche ich diese Woche auch mit Björn Muschinski in Teil 2 unseres Interviews. Das will ich euch gar nicht mehr vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview.
Und das heißt, bist heute auch in den Großküchen wirklich oder machst du auch kleinere Workshops, sage ich mal, für kleinere Küchen?
Also von meiner Seite her gibt es da absolut keine Vorgaben, ob es jetzt groß oder klein sein muss. Also ich habe wirklich schon privat bei Leuten gekocht, bin dann aber auch in Hotellerie gewesen, in kleinen Hotellerien, wo du sagst halt eben, da hast du eine Küchencrew von 2, 3, 4 Leuten. Demnächst bin ich in einer Gesamtschule. Da gibt es nur eine Chefköchin und eine Beiköchin, ja, die hat eine Schulung von mir bekommen. Bis hin zu großen Unternehmen wie Daimler, wie die Allianz, eben auch wie die Studierendenwerke. Und ich war jetzt in über 30 Studierendenwerken gewesen, also über 50 Mensen. Und es ist einfach ein sehr dankbarer Job, weil du machst eine Aktion, du arbeitest nicht nur mit den Köchen, sondern arbeitest auch mit den Kunden. Die Kunden können das ausprobieren, die können das schmecken, du kriegst ein Feedback, du kannst auf die Leute eingehen, du kannst die Leute abholen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, wie du das Ganze halt verwendest, also wie du das Ganze auch anbietest, weil, das hatte ich auch auf der Bühne heute gesagt gehabt, für mich ist ganz, ganz wichtig, wie ist das Auftreten nach außen bei solchen Events? Mhm. Ich mag es, zum Beispiel Veggie Day ist für mich ein totales rotes Tuch, geht für mich gar nicht. Ich verstehe, dass halt viele Menschen auf die Straße gehen und sagen, das ist eine Bevormundung, weil ich würde es auch nicht wollen. Also ich würde auch nicht gezwungen werden wollen, halt eben einen Fleischtag einlegen zu müssen. Mhm. Und vor allen Dingen, ich sehe auch den Sinn daran nicht, weil ein Veganer hat an einem Tag in der Woche eine Auswahl von 4 Gerichten und den Rest der Woche hat er gar nichts. Ja, anstatt in dem Moment ganz klar zu sagen, hey, wir schaffen ein einziges Gericht pro Tag für den Veganer, und Thema durch. Und das ist halt etwas, was ich immer gefordert habe, wo ich immer gesagt habe, das wäre das ganz große Ziel, eben ein veganes Gericht. Und sage da auch ganz klar, liebe Köche, ihr müsst nicht für jeden kochen. Ihr müsst nicht für den Veganer separat kochen. Ihr müsst nicht für den Vegetarier dann noch kochen oder für den Muslimen oder für den Fleischesser. Wenn es ein geiles Gericht ist, ist das selbst der Fleischesser.
Das ist halt das Geile. Es ist ein kleinster gemeinsamer Nenner. Es können halt alle essen.
Genau.
Das ist vielen auch nicht so bewusst. Die sagen, ja, ich hätte gerne vegetarisch und vegan.
Denke, genau.
Ist doch einfach das Vegane, ist ja auch vegetarisch.
Genau. Ja. Und das ist so der Punkt, wo ich halt in diesen 10 Jahren wirklich so ein wunderbares Fingerspitzengefühl entwickelt habe, weil ich eben die Ängste und die Befürchtungen dieser Köche kenne und dem ganz klar sagen kann, Leute, wir machen erstmal die Theorie und danach schon mehr weiter. Und das Spannende ist, also für mich ist es ganz klar so, ich mache Inhouse-Schulungen. Das bedeutet, ich hole mir die Köche nicht zu mir, sondern ich gehe in die Küchen, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, das gesamte Küchenteam und vor allen Dingen auch das Service-Team abzuholen. Mhm. Das bedeutet, Theorie im besten Falle findet mit dem kompletten Team statt, weil ich in der Theorie ganz klar vermittle, was bedeutet vegan überhaupt? Mhm. Warum gibt es Menschen, die sich vegan ernähren? Was ist denn eine vegane Ernährung? Und vor allem, was birgt die denn für Vorteile für das Unternehmen, für einen selbst? Und die anfängliche Skepsis, die immer da ist, das ist so schön. Das ist immer so, ich sehe es in den Blicken, was so auch teilweise dieses Abschätzende, so, oh nee. Und dann hören die auch noch, oh, ich bin gar kein Koch. Und dann so, oh, jetzt müssen wir uns von so einem Dreadlock-tragenden Spinner oder was erklären lassen. Mhm. Aber umso tiefer ich in diese Materie reingehe, umso mehr ich den Leuten das auch erkläre. Und das ist halt eben dann nicht auf dogmatische, auf fingerzeigende Art und Weise, sondern ich hole sie da einfach ab, wo sie stehen, weil ich weiß ja, wo sie stehen. Merkst du, wie sie immer mehr aufgehen, wie sie immer mehr aufmachen und ganz klar, oh, krass, ah, echt? Dann kommen die Fragen, ach, das geht, ach, spannend. Und sehr oft ist das bis jetzt gewesen, dass dann die Köche gekommen sind und gesagt haben, ich hatte ja Skepsis, aber jetzt freue ich mich richtig auf morgen und auf den Tag, dass wir wirklich in die Küche gehen und du uns zeigst, wie du das, was du gesagt hast, umsetzt. Mhm. Und das macht so viel Spaß, dann am nächsten Tag wirklich mit den Köchen reinzugehen. Ich sage mal, mein größtes Lob ist, wenn der Küchenchef mit so einem Probierlöffel durch die Gegend rennt und das wirklich jedem Mitarbeiter ins Mäulchen steckt und sagt so, koste mal, sag mir mal, was das ist.
Ja,
das ist geil. So geil. Und das ist halt das Tolle dran. Und wenn du dann halt mit den Menschen dann 2 Jahre später nochmal irgendwie in Kontakt trittst und die dann sagen, du, wir haben jetzt ein komplett vegane Linie und ganz toll und wir haben da jetzt so ein Jahr gebraucht, dann haben wir genug Rezept entwickelt, wissen auch, was ankommt.
Ja, aber das ist ja der Hammer. Ich denke mal auch, es ist ein großer Vorteil, wirklich zu den Leuten zu gehen, weil du dann weißt, mit was die auch arbeiten können. Ne? Dass du nicht sagst, okay, ich brauche 2000 Liter Kessel, aber die haben nur einen 500 Liter Kessel, der mit Banddampf betrieben ist.
Das ist auch ein ganz, ganz, ganz gravierender Punkt. Das habe ich auch bei dieser Schulung in Dahlem mitgekriegt, dass halt die Begebenheiten ganz anders sind. Mhm. Und manchmal hast du Begebenheiten, die passen wunderbar und dann musst du dir was einfallen lassen. Und für mich ist es halt kein Problem, weil ich habe in so vielen unterschiedlichen Küchen gearbeitet, also ich komme mit jeder Küche klar. Mhm. Und für einen Mitarbeiter, der zu mir in die Schulung gebracht wurde, der bei mir zum Beispiel die neueste Generation von Kombidämpfern gesehen hat, für den ist es dann halt einfach ein utopisch, das umzusetzen in einem alten Dämpfer, ja, der vielleicht gar nicht die Features, gar nicht die Möglichkeiten hat. Und das ist ganz wichtig für mich eben, diese Erfahrung. Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, eben das gesamte Team abzuholen. Weil meist wird dann nur ein kleiner Koch geschickt. Und jetzt weißt du ja, kannst du dir ja vorstellen, wenn ein nicht der Chefkoch sagt, wir machen das, sondern ein kleiner Koch kommt und sagt so, boah, ich habe da ganz geile Sachen. Boah, ja, dann machen wir.
Vor allem hat er nicht den Background, den du hast. Ne? Er kann nicht kommen und sagen, okay, wir machen vegan, weil...
Und dann kommt halt vielleicht noch eine Idee und sagt so, ja, aber hey, ihr habt doch in der Schulung bestimmt das und das gemacht. Ja, nee, haben wir nicht gemacht. Wo ich dann sagen kann, okay, lass uns machen. Hast du das da, dann zeige ich dir es. Ja, und das ist halt das Schöne. Und deswegen ist dieses Inhouse-Thema für mich natürlich halt extrem aufwendig, weil ich jedes Mal irgendwo hinfahren muss, jedes Mal dann irgendwie woanders bin. Natürlich auch bloß halt eben einen Auftraggeber habe, nicht gleich 10 Auftraggeber habe, sondern nur einen habe. Aber für mich ist es eben das, was ich gesagt habe. Mir geht es um die Tierrechte. Mir geht es um die Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist für mich, mir geht es nicht darum, reich zu werden. Mir geht es darum, nachhaltig dieses Thema in die Gesellschaft zu bringen. Mhm. Und das schaffe ich nur, wenn halt das komplette Team geschult ist und das komplette Team eben auch geschlossen hinter dieser Idee steht.
Das sagt Sebastian Joya auch so schön von Provet irgendwie, we have to move the movers. Wir müssen die Leute erreichen, die selber was erreichen können. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Was mich immer sehr beschäftigt ist, es gibt schon für andere Berufe, aber beim Essen finde ich das ganz besonders. Du kochst jetzt seit x Jahren, jeden Tag, jeden zweiten Tag, ich weiß nicht wie oft, aber sehr, sehr viel. Mhm. Und in den unterschiedlichsten Küchen, in den unterschiedlichsten Größen, wo holst du dir noch jeden Tag zum einen die Inspiration her, nicht komplett in Langeweile zu vergehen, sondern zu wissen, oh, ich habe schon alles gemacht. Und auch den Spaß, weil ich mir vorstellen kann, es ist ja ein Knochenjob. Wo holst du dir die Motivation her, immer wieder zu denken, boah, das ist ein geiler Job?
Genau das, was ich erst erzählt habe, dieses Feedback, was du bekommst, das Glänzen, die Menschen dahinter. Also wirklich dieses, das ist halt sehr schwer zu erklären, wenn man es selbst irgendwie nicht irgendwie gehabt hat. Also ich denke mal, jeder hat einem anderen Menschen schon mal was gezeigt, dass ihn einfach komplett geflasht hat, dass ihn einfach so dermaßen berührt hat, dass er einfach dankbar war. Und das ist das, was mich in dem Moment motiviert, aber noch viel mehr eben dieses Bewusstsein, Menschen zu bewegen, über ihren Konsum nachzudenken. Und für mich ist es immer in dem Moment, wenn ich kann zum Beispiel nicht, also ich fange wirklich im Auto an zu heulen, wenn ich einen Transporter mit Tieren sehe. Also das ist wirklich für mich so immer noch, selbst nach der ganzen Zeit bin ich absolut nicht abgestumpft. Deswegen kann ich zum Beispiel auch Reportagen, Filme oder sonstige Sachen nicht gucken, weil sie mich einfach extrem belasten. Und ich dann aber auch selber merke, wie ich eine gewisse Aggressivität aufbaue. Mhm. Und die kann ich mir nicht leisten. Also in meinem Job muss ich komplett objektiv sein. Selbst wenn die Leute vor mir stehen und sagen, sie sind Schlachter und essen trotzdem Schlachten selber oder sind Jäger oder sonst sowas, muss ich in dem Moment halt eben komplett bei mir bleiben. Und in dem Moment in keine Grundsatzdiskussion abtauchen. Mhm. Aber wenn ich diese Menschen erreiche, dann weiß ich ganz genau in dem Moment, ich habe wieder etwas gemacht. Ich habe genau für diese armen Kreaturen, ja, die ich halt eben tagtäglich auch sehen kann, überall, habe ich jetzt wirklich was erreicht, ich habe was bewegt. Und wenn es nur ein Impuls ist, und das ist ja für mich ganz wichtig, ich sehe mich ja nie als Mensch, der andere Menschen überzeugen kann. Ja, sage ich, bin ich nicht, will ich nicht, ist nicht. Sondern ich kann Menschen Impulse geben. So, was sie mit diesen Impulsen machen oder ob eben diese Impulse irgendwann das bewirken, dass dieser Mensch sich verändern möchte, ja, das weiß ich nicht. Aber für mich ist ganz wichtig, diese Impulse weiterzugeben. Und gerade auch heute bei der Kochschule hast du auch viele Menschen gesehen, die einfach total geflasht waren, die überrascht waren, neue Produkte, neue Ideen, auch von dem, was ich halt eben erklären kann, was ich erzählen kann und so weiter. Und auch die Motivation, die ich eventuell dem einen oder anderen gebe, wo ich dann sage, hey, das hat einen Sinn. Mhm. Und das ist für mich so dieses Punkt. Wenn es mir nicht gut geht, ja, muss ich mir das nur ins Gedächtnis rufen. Muss ich mir nur bewusst machen, warum ich das mache und was ich vor allen Dingen auch machen darf. Dass ich dieses Privileg habe, auf der Bühne stehen zu dürfen, Menschen einfach von meinem Leben zu erzählen und Menschen zu inspirieren, Menschen einfach zu berühren. Das ist einfach was enorm viel Energie gibt. Mhm. Also wenn du in die Gesichter guckst, genauso auch wenn du dann in dem Moment wirklich in die Gesichter der Tiere guckst und sagst halt eben, ich tue alles, was ich kann. Weißt du? Und das gibt so viel zurück. Und das ist einfach das, was mich schon immer motiviert hat. Deswegen, also früher war das so, also in dem ersten Restaurant, wo ich dann gearbeitet habe, 7 Tage, 2 Schichten. Es war für mich völlig normal. Ja, ich habe da nicht irgendwie drüber nachgedacht. Das war so, ey, ich mache es, weil ich etwas erreichen kann, weil ich etwas bewegen kann. Mhm. Ja, da war mein eigenes, war komplett zurückgestellt gewesen. Sondern ich habe etwas für eben den Veganismus für die Tiere gemacht. Und das ist dieser Motor, der mich immer noch ohne Probleme antreiben kann. Das ist wirklich dieser Sprit, der ständig fließt. Ich muss mir jetzt nur bewusst machen und dann zack, ist das Thema durch.
Das ist, finde ich, ein sehr spannender Punkt, weil sich das irgendwie durch sehr viele Leute durchzieht, die ich interviewe, wo ich frage, okay, was machst du eigentlich zum Abschalten? Und dann sagen die Leute, ja, ich gehe auf meinen Garten oder ich mache dies. Aber dann weiß ich, ich muss halt wieder weitermachen, weil dieser Drive einfach da ist. Ich meine, wenn man sich die Schlachtzahlen anguckt oder was weiß ich, sich die Tiere anschaut, was auch immer man für einen Antrieb hat. Ich habe das auch sehr viel, ich werde auch oft gefragt, sag mal, wann hast du Freizeit? Ja, klar würde ich gerne zu Hause hocken und den ganzen Tag PlayStation spielen, Aber es gibt halt Wichtigeres zu tun. Ne? Und ich glaube, daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das ein Motivator ist. Und ich finde auch, Menschen wirklich positiv, ja, beeinflussen ist vielleicht ein blödes Wort, aber positive Impulse zu geben, ist wirklich ein unfassbares Gefühl. Und ich glaube, das versuche ich auch immer irgendwie weiterzugeben, das dass andere das auch können. Weißt du, dass
das
jeder von uns.
Du ja auch. Ich meine, ich habe dich das erste Mal in Berlin auf der Bühne erlebt und dachte, wow. Weil du einfach halt, es ist das Schöne, dass du deine Message auf so eine wunderbare Art und Weise rüberbringst, dass die Leute drüber lachen. Ja, aber in dem Moment natürlich auch diese Message halt wirklich so ein Gewicht haben, dass selbst wenn sie im ersten Moment drüber lachen, halt eben dann im Nachhinein drüber nachdenken, was gesagt wurde. Und das finde ich halt ganz, ganz toll, weil wir haben viele Menschen, die sehr, also ich sehe mich selber so, dass ich halt eben sehr straight bin, also sehr ernst auch bin und die Themen auch wirklich halt unverblümt anspreche. Ja, wirklich, wie du es auch heute schon gesagt hattest, ja auch mal, ich will nicht sagen demotivieren, aber vielleicht nachdenklich machen. Mhm. Ja, dass ich jemand nachdenklich mache. Und dementsprechend ist es auch gut, es hat eben Menschen wie du, die das halt auf eine ganz andere Weise bringen, die von meiner Seite her ganz elementar unsere Jugend erreichen. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, weil ich bin so, ich sehe es bei meiner Fanbase, ich sehe es bei meinem Publikum. Es ist ein Publikum, was gebildet ist, was älter ist, was im Leben steht, was in dem Moment diese Informationen aufnehmen können, diese Informationen verarbeiten können, für sich sozusagen auch umsetzen können. Mhm. Wenn ich jetzt eine Klasse nehme und ich habe auch schon oft vor Schulen und so weiter, dann merkst du schon, es ist schon, sie steigen irgendwann aus, wo ich dann versuchen muss, halt eben irgendwelche Elemente mit reinzubringen, um sie wieder aufzulockern. Mhm. Und das ist halt genau eben dein Part. Das ist genauso wie auch von Gordon Ayosha, dass sie in dem Moment genau diese Menschen erreichen können. Und deswegen finde ich das so schön, dass eben diese vegane Szene mit dir, mit Gordon Ayosha, mit Nico, mit diesen Menschen, die halt eben in der Öffentlichkeit stehen, so eine Facettenvielfalt haben, dass sie wirklich halt unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche auch Geistesgruppen halt eben erreichen können. Mhm. Und deswegen, also ich finde das super, dass es halt eben alle möglichen Seiten gibt, um eben das Thema voranzubringen. Und gerade die Jugend, oh Gott. Also ich würde ein bisschen mehr von dir haben wollen, um mehr in der Jugend zu bewegen. Also einfach dort mehr Anklang zu finden, weil ich finde, das ist der größte Faktor oder Knackpunkt, den wir nicht vergessen dürfen. Also den müssen wir ganz, ganz, ganz elementar im Fokus halten, weil ich hatte mich letztens mit einem Yogi unterhalten und der meinte, dass sein Sohn, 14 glaube ich, sein Leben lang vegan und er war leider nicht bei dem Yoga-Festival dabei gewesen, weil er meinte ganz klar, also mein Sohn, der könnte es dir richtig erklären. Mhm. Weil
der nie was anderes
gelebt hat. Genau, wir sind vorsichtig. Wenn ich mit jemandem rede, ja, dann bin ich vorsichtig. Dann versuche ich nicht vor den Kopf zu stoßen. Er meinte, sein Sohn geht völlig in die, also wirklich völlig rein. Aber auch warum? Er sagt, wisst ihr was? Ihr frisst meine Zukunft auf. Nicht eure Zukunft. Bis das passiert, was ihr verursacht, seid ihr nicht mehr auf dieser Welt, aber ich muss damit leben.
Ja.
Und das ist halt was, wo ich sage,
ein Riesenfaktor.
Es ist enorm. Und deswegen, das ist halt für mich so der Punkt, diese Jugend, die Jugendlichen, die Kinder, die müssen es verstehen.
Auch die jungen Erwachsenen, die jetzt Babys haben. Also
genau.
Das ist ein Riesenfaktor. Aber das ist, deswegen versuche ich auch immer den Leuten klarzumachen, abgesehen davon, dass ich was gegen so Prominenzstatus habe, immer klar zu machen, Leute, ich bin nicht anders als ihr. Ihr könnt das alle. Mhm. Ne, also andere Leute erreichen. Deswegen, wenn man sich jetzt so irgendwie Straßenaktivismus anschaut oder so, wenn man wirklich sieht, wie die Leute auf der Straße mit anderen reden und da was bewegen können, sieht man wirklich, das sind normale Leute. Ne, und wir können alle was bewegen. Wir können alle vorkochen. Wir können alle ein bisschen Gemüse in die Pfanne schmeißen.
Bestes Beispiel für mich ist damals, das war beim VSD in Stuttgart gewesen. Das musste ich dann echt auf der Bühne so irgendwie ein bisschen verarbeiten. Da kam dann zum x-ten Mal wieder jemand zu mir und sagt so, boah, Respekt, du bist schon so lange vegan, ich bin erst. Ich sag so, dann musste ich echt auf der Bühne halt eine Ansage machen und habe gesagt so, Leute, hört bitte auf, das Wort erst zu benutzen. Mhm.
Das höre ich auch ganz oft.
Ich sage dann immer,
ich wäre das seit einem Jahr vegan.
Ja, geil. Ich sage dann immer, dem Tier ist es doch scheißegal, wie lange du vegan bist. Es geht darum, dass du heute vegan lebst, dass du es heute nicht mehr isst. Und dann so, ja, aber du bist doch ein Star. Und ich bin kein Star. In den Augen des Tieres bin ich genauso ein Star, wie du ein Star bist. Ja? Also versteht es doch, dass es geht nicht darum, wer am längsten vegan ist oder wer was besonders macht oder wer am aktivsten ist, sondern für mich geht es ganz einfach darum, die bewusste Entscheidung, sich vegan zu ernähren, ist politisch, ist Aktivismus. Ja, beflügelt Menschen, indem man einfach selber vegan lebt und andere Menschen halt mitnimmt. Ja, und das ist halt so der Punkt. Du musst nicht auf die Straße gehen. Wenn du das möchtest, wenn du das kannst, gerne. Ich würde aggressiv werden, wenn mir so ein Dummkopf da mit irgendwelchen dummen Sprüchen kommt, weiß ich ganz genau, dass es für mich einfach so ist, wo ich sage, so, boah, ich kann mit diesem Blatt geht einfach nicht, funktioniert nicht.
Das ist aber auch ein gutes Training, muss ich sagen.
Es ist ein verdammt gutes Training, das hatte ich aber auch schon Ewigkeiten gehabt und ich bin zu lange raus. Ich war jetzt letztes Mal wieder bei einer Demo gewesen und habe ich gemerkt, das ist nicht mehr meins, weil es ist so, ich merke wirklich, ich bin da zu lange raus. Also früher war das absolut kein Thema, da war ich total gelassen, habe mit den Leuten geredet, ganz normal. Jetzt ist es aber so, ich bin einfach zu lange und weiß auch, was funktioniert, weiß auch, was geht. Weißt du, jetzt gerade so, ich arbeite ja wirklich an der Front, ich arbeite ja nicht mit dem Endkonsumenten. Ich arbeite ja mit den Unternehmen. Ich arbeite mit Menschen, die was bewegen, nicht die was konsumieren. Und das ist für mich so spannend, wo ich dann sage, ey Leute, ey, wenn das selbst die Menschen verstehen, warum versteht ihr das nicht?
Ja, und ich glaube, das ist das Ding. Die Leute, die was bewegen, die sind in Aktion. Als Konsumenten sind wir sehr passiv.
Ne? Genau.
Und haben auch eine sehr hohe, ich meine, wir haben in Deutschland eine unfassbare Erwartungshaltung, dass uns gefälligst alles zufliegen soll. Das ist auch Thema Foodsharing wieder, ist halt ein Riesending, dass wir halt dieses Riesenproblem haben, weil wir erwarten, dass wir an einem Samstagabend um 23.24 Uhr noch Bananen, Avocados
und wenn nicht, gibt's
Terpentin kriegen. Wenn nicht, dann wird der Markt nicht mehr besucht. Yeah. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass wir als Konsumenten einfach in so eine Aktivität plötzlich rein müssen, um was zu verändern. Das ist halt...
Aber das ist ja auch das, was uns anerzogen wurde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Brottheke, es gibt von einem Discounter eine ganz klare Ansage, dass die Brottheke bis zum letzten Minute gefüllt sein muss, dann wird nachgebacken. Also selbst wenn jetzt irgendwie eine Brotsorte 5 Minuten vor Schluss aus ist, wird die halt nachgelegt.
Ja. Meine Schwägerin arbeitet bei einem Discounter und ihr Freund auch bei einem anderen, bei der Kette. Und die meinen, das ist, die Mitarbeiter hassen das selber, weil die es total absurd finden. Und,
aber da kostet das Brot gar nichts. Und das ist halt für mich auch immer dieser ganz klare Punkt. Also wir haben in Deutschland keinen Bezug mehr zum Wert. Absolut keinen
Bezug. Wir bezahlen so wenig Geld für Essen letztendlich. Ja. Und sobald wir sagen, oh, Bio ist zu teuer, kann ich mir nicht leisten, dann sage ich, ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich denke auch, wenn ich irgendwelche Bioprodukte sehe, wenn ich irgendwie... keine Ahnung, mein Einkauf statt 10 oder 20 Euro plötzlich 80 Euro kosten kann, was ja sehr schnell passieren kann. Ja. Aber da denke ich, ja, aber dieses Glas Haselnussmus für 12 Euro, das ist es halt auch wert.
Das ist halt geil.
Das ist halt auch das wert. Und bedenk mal, was da alles reingesteckt werden muss, da an Arbeit, Energie, Ressourcen, damit dieses Glas jetzt bei uns landet. Und das haben wir irgendwie sehr vergessen. Ne?
Das haben wir nicht vergessen, das wurde abtrainiert.
Ja, ja.
Das ist leider der Punkt, Geiz ist Geil-Mentalität vor 10 Jahren und dann ging die Spirale abwärts.
Das ist schon sehr, ich glaube, dass der Schlüssel zur Motivation ist, dass man sieht, was man schafft und nicht, was noch zu tun ist.
Genau.
Meine Frau hat letztens bei einem veganen Imbisswagen ausgeholfen, die waren auf dem Ruhr in Love in Wuppertal oder so, wo auch einfach 40.000 besoffene, rauchende Menschen zu Hardcore-Mucke, also zu Hardcore-Elektromucke abgehen, denen ist das scheißegal. Ja, und das heißt dann Ruhe in Love. Und du denkst, heilige Scheiße. Also klar, ne? Oder wenn man, keine Ahnung, auch geh auf jedes große Straßenfest, wo eine Wursttheke neben der nächsten steht, wo 12 Leute an den Wurstdingern stehen, damit sie hinterherkommen, weil der. Ne? Aber ich meine, was mich echt motiviert hat, ist diese Zahl, dass wir echt innerhalb von 2008 bis 2018 die Zahl der Veganer auf minus 15-fach erhöht haben. Das hat mich echt motiviert. Weil klar, wir haben diesen krassen Countdown. Ich sehe die ganze Zeit diese 2050 vor mir irgendwie.
Aber siehst du die Motivation darin, wie viele Veganer wir sind? Also ich finde die Motivation viel größer, wie viele Leute vegan-freundlich sind. Also
ja, vegan-freundlich auf jeden Fall. Ich sag mal, dieses schwierigste aller Themen, Leute, die wirklich vegan leben, dass selbst das sich verfünfzehnfacht hat, wenn man das,
ist super.
Ich sag mal, extrapoliert auf die Menschen, die überhaupt dem Ganzen freundlich eingestellt sind. Ja. Dass Wiesenhof in den Beyond Burger investiert und Rügenwalder Veganer produziert. Ja. Das ist natürlich kontrovers, aber das ist krass, dass das überhaupt passiert, wenn man bedenkt, dass das vor 10 Jahren
nicht machbar gewesen.
Absolut nicht denkbar nicht gewesen wäre. Und auch als ich mit Sebastian Joy gequatscht habe und der meinte, die haben jetzt im chinesischen Staatsfernsehen von ProVeg haben die einen Bericht gehabt.
Mhm.
Ich denke, super. Das ist schon krass. Natürlich.
Aber es verändert sich, und das ist ja der Punkt. Wir müssen ja, also ich sag mal so, ich bin mir eigentlich sicher, dass in den nächsten Jahrzehnten auch Fleisch definitiv verboten wird.
Mhm.
Also da bin ich mir ganz sicher, weil wir haben einfach die Problematik, dass wir eine einzige Erde haben. Und zurzeit haben wir noch nicht die Technologie, halt eben sie entweder zu retten, also jetzt so weiterzumachen und zu retten, oder halt eine andere Erde zu finden. Die haben wir einfach noch nicht. Dementsprechend bin ich mir sicher, ich meine, wir haben ja schon die Bewegung in diese Richtung, dass auch immer mehr Wissenschaftler, immer mehr Menschen, die auch wirklich halt ein Sprachrohr sind, ganz klar sagen, es funktioniert so nicht mehr, wie es ist. Und es wird die Industrie und vor allen Dingen auch die Politik wird irgendwann aufwachen. Die müssen irgendwann was verändern. Und es gibt so viele Menschen, das ist auch so lustig, wenn ich dann so, wenn ich so Menschen, ja, also dann sollen sie halt das reglementieren. Wo ich dann sage, hey, wie dumm ist denn die Aussage? Ich meine, hör doch dann auf. Ich meine, wenn du...
die Verantwortung abgeben.
Ja, ja, es ist wirklich so.
Die Politik
so.
Muss halt was ändern.
Ja, es ist wirklich so. Es ist ganz oft so. Es ist ganz oft so. Ich meine, wieso, die reglementieren nicht auch, ich darf ja auch niemanden umbringen. Dann sollen sie mir sagen, dass ich kein Fleisch mehr essen soll. Okay.
Das ist ein geiler Umkehrschluss. Das heißt, wenn du es dürftest, würdest du Leute umbringen. Das ist ein bisschen
gruselig. Ja. Also das ist halt sehr, sehr spannend. Aber du hast recht. Also es passiert wirklich sehr, sehr viel. Und deswegen ist es für mich auch immer so, wo ich sage, mir ist es völlig egal, ob da jetzt 100 Leute, ob da 200 Leute oder ob da nur 2 Leute sitzen.
Mhm.
In dem Moment, wo ich einen Menschen nur erreiche, nur einen Impuls mitgebe, habe ich mein Ziel erreicht.
Und du weißt auch nie, was dieser Mensch noch leistet. Ne? Ich meine, allein wenn er vegan wird, Hammer-Sache.
Ja.
Aber was der alles noch an Menschen wirklich beeinflusst.
Ich würde es gerne mal messen wollen. Ich würde es gerne mal messen wollen.
Ich würde auch gerne mal sehen,
wie viele Menschen ich erreicht habe und wie viele die dann wieder erreicht haben. Und dann so, boah.
Ich würde gerne den Welleneffekt sehen.
Es ist wie so ein Stammbaum.
Mhm. Total. Aber wenn ich überlege, alleine, also ich meine, ich versuche mein Leben immer mehr in die Richtung auszurichten, mehr Menschen zu erreichen.
Ja.
Und das alles aufgrund größtenteils von einem Vortrag von einem Menschen. Das heißt, der hat ja schon diesen Vortrag schon zigmal gehalten über die Jahre hinweg. So, wenn ich überlege, wie viele Menschen verschreiben sich immer mehr diesem ganzen Thema, ne? Das ist der Hammer.
Ja.
Ich habe vor kurzem mit einem Filmemacher aus Amerika geredet, James Hood. Der macht gerade eine vegane Doku-Serie.
Schön.
Der erste vegane Doku-Fernsehserie.
Cool.
Und der ist vor einem Jahr vegan geworden. Der hat in Brasilien, glaube ich, hat er auf dem Markt einen zerteilten Kuhkopf gesehen. Er hat gesagt, alles klar, ich werde vegan. Und ein Jahr später reist er um die Welt und macht eine Serie.
Super.
Also das finde ich...
Aber das für ganz viel. Ganz viele Leute, die durch einen Impuls vegan geworden sind, aber eben auch, soll man sagen, in ihrem vorherigen Leben, sage ich jetzt mal ganz, ganz, ganz provokant, halt sehr aktiv waren. Halt mit anderen Sachen. Und dann aber auch den Sinn und die Sinnhaftigkeit der veganen Lebensweise erkennen und dann halt eben ihre komplette Energie dort reinsetzen. Und das ist für mich wirklich halt, es gibt so viele wunderbare Menschen. Und das Schöne ist, muss ich dir ehrlich sagen, dass die Qualität so gut geworden ist. Ich habe das früher, war das so in der veganen Szene, es gab so viele Spinner. Ey, oh Gott, wie viele Sternchen ich schon auf und wieder untergehen sehen habe, ja, die sich einfach nur profilieren wollten, die einfach nur reich und berühmt werden wollten, aber dem Thema Veganismus, sie hätten in keiner anderen Szene was erreichen können, wenn die da einfach niemand gewesen wären. Aber dadurch, dass sie in der veganen Szene waren, in der veganen Szene klar und dankbar waren, dass da überhaupt was passiert, haben die halt es zu Geld und Ruhm gebracht. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich ganz klar sage, die Menschen, mit denen ich zurzeit zu tun habe, die aktiv sind, die machen das aus einem Beweggrund, der nichts mit dem eigenen Ego zu tun hat, sondern mit der Sache dahinter. Und das ist für mich so diese Qualität, die sich einfach durchsetzt. Diese Qualität, die einfach Hoffnung macht, dass wirklich viel passiert.
Und damit, wie toll die Qualität, wie Björn es genannt hat, heutzutage menschlich ist in der Vegan-Szene. Damit seid ihr gemeint, liebe Leute. Also danke, dass ihr so tolle Menschen seid. Klar, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, die hier zuhören. Ich meine, wer weiß, was ihr so zu Hause treibt. Aber nein, im Ernst. Wirklich, allein dadurch, dass ihr euch mit Ernährung und mit Umwelt und dem ganzen Kram beschäftigt, über den ich hier alleine oder mit meinen Gästinnen und Gästen rede, anhand dessen, wie ihr seid, die ich schon persönlich treffen durfte auf Messen und anderen Veranstaltungen. Und alle, die ich bisher getroffen habe, waren absolute super Leute. Allein diese Fakten machen euch schon großartig. Also klopft euch ruhig mal gerne auf die Schulter. Selber. Machen wir viel zu selten heutzutage. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Björn, seine Arbeit und seine Schriften erfahren möchtet, alle wichtigen Links sind natürlich, wie immer, genau in den Shownotes. Schreibt mir auch gerne, wie üblich, eure Fragen und Gedanken an lars@veggieworld.de. Übrigens, vielen, vielen Dank für die E-Mail von letzter Woche. Da hat sich ein Hörer sehr über das Interview mit Björn gefreut und wusste sehr zu schätzen, dass es Leute gibt, die interviewen, ohne zu viel dazwischen zu quatschen. Vielen Dank für dieses Feedback. Ich habe ja das Gefühl, ich quatsche ständig dazwischen, aber schön, dass du das so siehst. Aber vielen Dank für diese wundervolle Nachricht und ja, schreibt mir also gern, gerade auch über das anfangs erwähnte Thema der Motivation. Was treibt euch an? Was motiviert euch jeden Tag? Schreibt mir das gerne an lars@veggieworld.de oder an meine Instagram-Adresse @larsthevegan bei Instagram. Und schaut natürlich auch auf veggieworld.de vorbei. Da gibt es im Blog immer wieder was Neues. Gerade jetzt zur Winterzeit kommen da auch wieder tolle Rezepte rein. Und ihr könnt schon mal nachschauen, wo die nächste Veggieworld in eurer Nähe stattfindet. Zum Beispiel gibt es in Brüssel jetzt eine, wo wir gerade in Belgien waren. Da gibt es auch in Brüssel eine Veggieworld. Und da kommen wundervolle Leute hin, unter anderem Bosch. Wer die kennt, die machen großartige Kochvideos. Folgt uns natürlich auch gern auf Social Media @officialveggieworld und wie eben erwähnt @lastthevegan. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert ganz einfach den Podcast. Merci bien. Oder auch danke well, gell? Das Gell war übrigens kein Flämisch, by the way. Langsam nähern wir uns ja wirklich der Winterzeit, deswegen wird es auch langsam bei uns hier kuscheliger im Podcast. Und nächste Woche fange ich dann an, über wirklich schöne Dinge zu sprechen. Zum Beispiel über Schokolade und nicht über irgendwelche, sondern über Raccoon-Schokolade und über die Geschichte dieser Schokolade mit dem Waschbären drauf. Da spreche ich mit Matthias. Ich freue mich sehr drauf. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.